Advent hat ja nun wirklich viele Facetten, ne? Und wir haben schon ganz viele angesprochen. Und eine Facette von Advent ist auch, so das Jahr geht zu Ende und man hält auch immer wieder so Rückblick. Betriebsfeiern, feiert nicht nur die Gemeinschaft, sondern ist auch immer so ein Moment, zurückzugucken, sag mal, was war los? Was nehmen wir mit für das nächste Jahr? Was wollen wir mitnehmen? Man macht Familienfeiern und oft ist so das Gespräch dann, man sieht sich ja, manche sehen sich nicht jede Woche, ne? Sag mal, was war eigentlich? Man hält so Rückblick miteinander, hoffentlich, und redet nicht nur über die Temperatur des Entenbratens oder so, ne? Sondern was hast du erlebt? Was erlebst du? Und welche Bedeutung hat das für dich? Also dieses Stück weit auswerten, zurückzugucken, Dinge zu beurteilen, das ist auch so eine Facette von der ganzen Adventszeit. Und das passt auch sehr gut. Wenn wir uns nämlich mit dieser spirituellen Dimension und Variante von Advent damit beschäftigen, dann merken wir auch so, diese geistliche Seite von Advent hat auch so etwas wie das Thema Auswertung. Wie läuft mein Leben eigentlich? Läuft es eigentlich richtig? Läuft es falsch? Und dahinter immer die Frage, was ist das, was eigentlich zählt? Jesus selbst, der hat ja so ein paar Adventspredigten gehalten, also man sagt auch so Endzeitpredigten, ne? Also er kommt wieder, mit dieser Welt wird es irgendwann zu Ende gehen, und das hat er thematisiert in unterschiedlichen Predigten und hat natürlich damit gestartet, erstmal das Thema überhaupt zu eröffnen. Man kann das gut nachlesen, Matthäus Kapitel 24, da startet er so, dass er bei so einer Begebenheit erwähnt, Leute, ihr findet das ja alles toll und großartig in dieser Welt, das wird mal alles untergehen, diese Welt wird mal richtig erschüttert werden. Tja, wie viele Erschütterungen hatten wir schon in diesem Jahr? Boah, also ich muss sagen, ich komme gar nicht mehr hinterher. Womit fing das ja irgendwie so an? Also ich habe noch so irgendwie Euro-Krise und Griechenland-Krise, damals. Wisst ihr noch? Da haben wir gedacht, irgendwie, wow, jetzt geht's ja richtig zur Sache. So, und was kam als nächstes? Ja, oder war erst Ukraine-Krise? Oder war das davor? Also ich komme schon total durcheinander. Da haben wir gedacht, Krieg in Europa. Wow! Wie kommen wir damit umgehen? Dann die Krisen im Nahen Osten. In Afrika, im Mittelmeer, es kam immer näher. Flüchtlingskrise. Bei uns. Dann die ganzen anderen Krisen, ne? FIFA-Skandale, wo man merkt, Mann, da zählt aber auch gar nichts mehr. Weltweit, wo man denkt, wie kann man im Sport, das soll doch alles fair sein, das soll alles Spaß, oder? Denke ich immer noch, ich Blödmann. Ne? Ich naiver Trottel. Denke mal, das ist doch Spaßbereich, oder? Wie kann man da solche Dinger abziehen? Dieselskandal, wo man denkt, Mensch, jetzt die verdienen so viel Geld, unendlich viel Geld. Jetzt müssen sie da auch noch betrügen. Ist das denn nur noch nötig? Also irgendwie, ich komme nicht mehr hinterher. Erschütterung in dieser Welt. Und das sind ja nur die Erschütterungen, die wir im Blick haben. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten hier einen Südamerikaner. Wir hätten hier jemanden aus Syrien oder so. Ne? Wir haben welche. Wenn die von ihren Erschütterungen erzählen würden, was aus deren Sicht. Wenn wir Asiaten hier hätten, Chinesen, was da unten los ist. Wow. Na, und das hat Jesus damals, das war so seine erste Adventspredigt, wo er sagte, Leute, die Erschütterungen werden zunehmen, nach und nach. Und das gehört mit dazu, habt keine Angst. Ja. Weil ganz zum Schluss, dann kommt der Menschensohn, dann komme ich selber als der Weltherrscher. Und dann ist er so eingestiegen in diese Adventspredigten. Und wir gucken uns jetzt das Ende seiner Adventspredigten an, und zwar in Matthäus Kapitel 25, ab Vers 31. Und falls ihr eine Bibel habt, könnt ihr das aufschlagen. Ich lese es mal vor. Am besten setzt ihr die Brille ab, dann geht das besser mittlerweile. Matthäus 25, ab Vers 31. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Herrscherthron Platz nehmen. Alle Völker der Erde werden von ihm, vor ihm versammelt werden. Und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen. So wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Die Schafe wird er auf seine rechte Seite stellen und die Böcke auf seine linke Seite. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von allem Anfang an zugedacht hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir etwas anzuziehen gegeben. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die, die den Willen Gottes getan haben, fragen, Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig und gaben dir zu essen oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen dich auf oder nackt und wir gaben dir etwas anzuziehen? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir besuchten dich? Dann wird der König antworten, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Dann wird der König zu denen auf seiner linken Seite sagen, geht mir aus den Augen, Gott hat euch verflucht. Fort mit euch in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, aber ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, aber ihr habt mir nichts anzuziehen gegeben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig oder durstig? Wann kamst du als Fremder, wann warst du nackt oder krank oder im Gefängnis und wir hätten uns nicht um dich gekümmert? Aber er wird ihnen antworten, ich versichere euch, was ihr an einem von meinen geringsten Brüdern oder an einer von meinen geringsten Schwestern zu tun versäumt habt, das habt ihr an mir versäumt. Auf diese also wartet die ewige Strafe. Die anderen aber, die den Willen Gottes getan haben, empfangen das ewige Leben. Ist jetzt nicht gerade so der große gemütliche Adventstext, ne? Wo wir so und so bei einer Tasse warmem Tee oder Kaffee so zurücklehnen, ein paar Spekulatien knabbern und sagen, oh, nett. Ah, geht schon zur Sache. Und ich finde das eigentlich ganz gut, weil man kann ja manches Mal bei aller Gemütlichkeit in dieser ungemütlichen Zeit, und die finde ich auch total wichtig, die kann ich auch genießen, aber man kann so oberflächlich werden, ne? Alles so, es plätschert so dahin. Ich finde es interessant, sobald eine spirituelle Variante reinkommt, Gott irgendetwas sagt, das hat gleich immer irgendwie Bums, immer gleich irgendwie Tiefgang. Entweder tut es weh oder es tut gut, aber irgendwas macht es mit uns. Ist kein Geplätscher. So, ne? Sondern irgendwie immer inhaltsschwer. Also es geht in diesem Text darum, dass Jesus gegen Ende nochmal klar macht, worum es eigentlich geht, was wirklich zählt. Und was wir uns in der Adventszeit bewusst machen sollen, was wirklich zählt. Ja, was zählt wirklich? Worum geht's wirklich? Was würden wir Menschen sagen? Wenn wir so zurückgucken, ja, Betriebsfeiern machen, Jahresausklang, wir treffen uns mit Freunden, wir treffen uns mit der Familie, wir reden so ein bisschen miteinander, wir gucken nochmal unseren Kalender durch, was alles so war, haben noch Projekte, die wir zu Ende bringen müssen, ne? Noch unbedingt vor Weihnachten muss das Wohnzimmer gestrichen sein, so die armen Maler und Handwerker, die müssen immer richtig ran und so, ne? Was alles noch fertiggestellt werden muss, so, ne? So, wir gucken zurück und dann ist doch die Frage immer auch, ist ja nicht nur ein Erfassen von Tatsachen, sondern auch eine Bewertung. War das gut? War das schlecht? War das zu viel? War das zu wenig? Was zählt? Was würden wir Menschen sagen? Was zählt? Was würde so ein Vorstandsposten der Deutschen Bank, was würden die sagen? Bilanzen. Die Bilanz. Bilanz heißt, welche Bilanz? Gewinnmaximierung. Also Zahlen, Einnahmen, Ausgaben, das ist so ganz einfach. Ne? Das ist so meine Rechnung. Einnahmen, Ausgaben, Vermögensbildung. Dritte Kategorie. Ne? Also was zählt denn oft so? Bilanzen, Zahlen, Geld, Reichtum. Hat sich das Jahr gelohnt oder nicht? Ne? Was kam unterm Ergebnisstrich bei allen Plus und Minus unterm Strich bilanzmäßig dann dabei raus? So, das ist eine Blickrichtung, was zählt eigentlich auf unser Leben? So, jetzt gibt es noch andere Blickrichtungen. Welche kann man noch nehmen? Anschaffung. Geht in die ähnliche Richtung. Ja, Anschaffungen sind eigentlich so Vermögensbildung. So, ne? Was haben wir eigentlich alles angeschafft? Jetzt kann in Anschaffung noch was anderes drinstehen. Was haben wir so geleistet? Was haben wir so gewuppt? Ja, was haben wir so auf die Beine gestellt? Das ist jetzt nicht mal nur Geld, sondern Leistung, ne? Oh, Umzug des einen Kindes, Schulwechsel, dann haben wir das getan und jenes gemacht und so, ne? Und die große Familienfeier haben wir auch noch, war alles ein bisschen Stress und hat auch Geld gekostet, aber wir haben es geschafft. Hurra. So, Garten ein bisschen umgestaltet. So, ne? So. Also, was haben wir so geleistet? Da gucken wir auf Leistung. Ich habe mich gefragt, ich habe keine Ahnung von IS. Habe ich wirklich keine Ahnung von. Ihr kriegt ein bisschen was aus den Medien mit. Ich habe mich gedacht, was zählt bei solcher Art von Mensch eigentlich? Was zählt da? Landgewinn. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe aber recht. Und ich bin der Stärkere. Das kenne ich dann wieder auch. Da muss ich nicht erst in den Nahen Osten. Aber ich habe recht und bin der Stärkere. Ich glaube, das ist auch so eine Kategorie. Ne? Ich habe aber bei der Ehescheidung recht behalten. Oder ich habe aber bei dem und dem Konflikt, ne, recht behalten. Reklamationsgeschichten. Habe mich aber durchgesetzt. Erbschaftsgeschichten. Keine Ahnung. So, ne? Ich habe aber recht behalten. Streitigkeiten. Ich habe aber recht behalten. Habe mich ja durchgesetzt. So, ja. Kann auch zählen. Macht. Bin ich. Und jetzt kommt Jesus. Und die Geschichten, die Jesus hier erzählt, was zählt? Ganz andere Kategorie. Barmherzigkeit. Was? Barmherzigkeit? Das kostet mich doch was. Ist doch mein Geld, meine Zeit, meine Bequemlichkeit, meine Kraft, meine... Das kostet mich doch was. Jesus sagt hier, Barmherzigkeit zählt. Wir gucken uns das mal ein bisschen der Reihe nach an, weil das ist ganz spannend, wie Jesus uns in dieses Thema mitnimmt und er nimmt uns innerlich auf den Weg mit. Die ersten drei Verse, Vers 31 bis 33, damit steigt er ein, da geht es erstmal darum, wer sagt hier, was zählt? Wer ist die Autorität? Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Herrscherthron Platz nehmen. Merkt ihr, wie er einsteigt? Erstmal, wer verkündet hier diesen Maßstab, was eigentlich zählt? Mama und Papa? Nein. Oma und Opa? Nein. Mein Chef? Nein. Die Regierung? Nein. Deutsche Bank? Nein. IS? Nein. Der mit den Engeln kommt, der in Herrlichkeit sitzt. Alle Völker, alle Völker. Ich habe ja mal ein bisschen in Südamerika gelebt, da im Urwald. Ihr glaubt gar nicht, was es alles für Völker noch gibt. Also, oder ihr wisst es vielleicht, aber ich kann es immer kaum glauben. Da fährst du hin, da leben noch Leute wie in der Steinzeit. Die werden noch teilweise heute entdeckt. Die sind bis heute noch nie entdeckt worden. Von der restlichen Welt. Unglaublich. Alle Völker. Der Erde werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirt die Schafe von den Böcken trennt. Die Schafe wird er auf seine rechte Seite stellen und die Böcke auf seine linke. Also das erste ist der Richter. Das ist hier der Weltherrscher, der Weltrichter. Hier wird nicht geteilt in Legislative und Exekutive und ausführende Gewalt und so, ne, und richterliche Gewalt, Judikative, sondern das ist alles in einem. Er, der hat keine Gewaltenteilung. Da gibt es einen Der hat alle Gewalt. Der hat die Gesetze gemacht, die Maßstäbe verkündet und der Richter beurteilt es auch und setzt sie nachher auch um. Und es wird sofort klar, dass es kein Mensch, es ist etwas Göttliches. Deswegen die Engel dabei. Ja, also Menschen würden vielleicht mit einem großen Auto kommen und 20 Motorräder voraus und 20 Motorräder hinterher und Brimborium und Feuerwerk und was weiß ich. Aber der kommt mit den Engeln. Das ist eine ganz andere Kategorie. In seiner Herrlichkeit. Und Herrlichkeit ist hier dieses Wort der göttlichen Schönheit. Ich habe mich so über die Anbetungslieder heute gefreut. Wir hatten ein paar Mal das Thema Gottes Schönheit dabei. Gott ist schön. In einer Art und Weise, die können wir uns gar nicht vorstellen. Ich finde das hier auch einigermaßen schön. Ich finde euch auch schön. Aber Gott ist richtig schön. Und alle Schönheit, die wir heute haben, auch die wir haben, kommt von ihm. Die ist uns verliehen worden. Aber er ist absolut schön. Er kommt in seiner Herrlichkeit mit seinen Engeln. Sitzt auf dem Thron. Alle Völker müssen kommen. Man merkt gleich, ganz andere Kategorie. He himself kommt. Der Weltherrscher. Der kommt, der Richter aller Richter. Und wie er hier richtet, das ist so eine Alltäglichkeit. Er trennt hier mal gerade seine Schafe. Ja, ich habe ja auch so ein paar Schafe. Da wird einfach immer durchsortiert. Also im Herbst müssen zum Beispiel bei mir auch die Böcke raussortiert werden. Warum? Damit die Bocklämmer, die sind dann so 6-7 Monate alt, die werden geschlechtsreif, damit die nicht wieder ihre Mütter decken und Inzucht passiert. Also müssen die mal gerade aussortiert werden. Da gibt's einfache, so ganz einfache Sortiergatter. Das heißt, da gibt's einen Gang, da kommen zum Beispiel alle Schafe rein, ne, eins nach dem anderen, und dann Bock, zack, zu der Seite, Schaf, da Seite. Bock, zack, zack, hast du so ein Sortiertor, habe ich jetzt nicht, ich mache das alles gerade per Hand, weil ich nur so ein paar habe, aber immer Sortiertor, entweder links oder rechts. Ganz einfach. Bereitet ihm hier keine Anstrengung. Ich meine, wisst ihr, Gerichtsprozesse heute bei uns in Deutschland? Never ending story. Also jetzt find da mal recht. Ja, der guckst da nicht mal so durch. Also denkst du irgendwie, weiß hier noch einer überhaupt so ein bisschen Bescheid oder so? Das ist hier kein Thema. Das ist der Weltherrscher, der weiß alles. Wie am Sortiergatter. Das ist ein Bruchteil einer Sekundenentscheidung. Links, rechts, links, rechts, links, der nächste bitte, links, rechts. Der göttliche Herrscher. Unterstreicht das nochmal, was er hier macht. Es ist Jesus selbst. Wenn man den Zusammenhang hier liest, den Titel der Menschensohn, das war sein Titel, so ein bisschen Pseudonym. Der Mensch gewordene Sohn Gottes. Ja, man muss so ein bisschen mitdenken. Man muss es erkennen, das hat was mit Glauben zu tun. Ja, er kommt und er richtet hier und er sagt, was zählt. So, und dann kommt das Gerichtsurteil, das lese ich jetzt nicht vor, weil man hat immer so diese Wiederholung und denkt immer, ja, nun haben wir es doch begriffen. Ne? Und dann, aber dahinter steckt etwas. Das erste ist natürlich, es gibt keine großen, komplizierten Urteile. Es gibt eigentlich nicht das Urteil, sondern nur zwei Urteile. A und B. Es gibt nichts A plus oder A minus oder B plus, gibt's nicht. Gibt die eine Variante und es gibt die andere Variante. Die einen, die kommen nach rechts, die anderen nach links. Die einen, das sind die Gesegneten und die anderen, das sind die Verfluchten. Und da merken wir wieder, es geht um göttliches Urteil. Es geht nicht darum, dass irgendeine Organisation, auch nicht die Kirche, der Papst oder irgendetwas, irgendein Urteil spricht. Alle irrelevant. Die werden auch alle gerichtet werden und ich auch. Kein Mensch wird da richten. Sondern es geht um Segnen und Verfluchen. Also man merkt gleich, das hat ein göttliches Urteil, wird da gesprochen. Aber eben nur A oder B. Und diese Urteile, die haben jetzt immer einen gewissen Aufbau. Als erstes ist die Urteilsverkündung, steht da. Da gibt's noch das Urteilskriterium, also wonach wurde geurteilt. Die Begründung, die gibt es. Dann gibt's immer eine Rückfrage bei denen, die beurteilt wurden. Die sagen dann, aber warum, ne? Warum? Deswegen wird das immer wiederholt dann, ne? Deswegen wird das so ein bisschen zäh und mühsam, so vom Zuhören. Das doppelt sich immer so ein bisschen. Und dann gibt's noch mal eine tiefere Urteilserklärung. Ganz zum Schluss wird noch mal erklärt, warum er denn jetzt bei den betroffenen Personen wirklich so geurteilt hat und nicht anders. Also der Aufbau ist jedes Mal gleich bei der Gruppe A und bei der Gruppe B, aber das Urteilskriterium ist immer das gleiche. Es geht um gelebte Barmherzigkeit. Ich fand das nochmal hochinteressant. Barmherzigkeit. Gelebte Barmherzigkeit, also wirklich etwas Getanes, nicht nur was Gedachtes oder Empfundenes oder Gefühltes, sondern sehr wohl sicherlich auch Gefühl, aber nachher etwas Getanes. Und in der dritten oder vierten Runde beim Nachdenken habe ich gedacht, ich meine, was gibt es Größeres als Barmherzigkeit? Juckt mich, ob ich 3% mehr verdient habe oder weniger? Natürlich. Freue ich mich drüber. Entscheidet das wirklich über mein Heil und Lebensglück? Nein. Was kann Rechthaberei mit mir machen? Ich habe aber Recht gehabt, ich habe aber gewonnen. Ich bin aber der Stärkere. Das kann mich noch unglücklicher machen, als ich vorher war. Das kann mich in Zorn reinbringen. Das kann mich in Hass reinbringen. Das kann mich in emotionalen Tod reinbringen. Das kann mich in Barmherzigkeit. Wir haben jetzt einen ganz kleinen Clip von einem Film, den ich gestern Abend erst gesehen habe. Der Film heißt Ruth and Alex. Eigentlich geht es darum, um die Liebe zueinander, die Liebe zu ihrer Wohnung, zu ihrer Stadt, zu ihrem Leben. Das ist so das eigentliche Thema. Also, dass man eine Liebe neu entdeckt zu dem Leben, was man eigentlich so lebt. Das ist so das eigentliche Thema. Aber in diesem Film, da gibt es immer wieder ganz nette Sequenzen von Barmherzigkeit. Und die Sequenz, die wir uns jetzt angucken, hat was damit zu tun, dass ihr Hund von den beiden, eigentlich ist es ihr Hund von der Ruth, es ist ihr Hund, der hat einen Bandscheibenvorfall. Und der muss jetzt eigentlich operiert werden. Und die Narkose hat, glaube ich, schon $1,000 gekostet. Und jetzt wird bei so einem Telefongespräch mit dem Tierarzt offenbart, was so der aktuelle Stand ist und was die nächste Operation, die ansteht, kosten wird. Und normalerweise ist es so, dass der Alex, also er hält das Geld beisammen. Also er ist der Realist. Ne, man muss auch mal realistisch an die Sachen rangehen. Und das heißt natürlich eigentlich, 1.000 Euro für eine Narkose eines Hundes ist Wahnsinn. Nein, eigentlich nicht. Aber er hat sich schon hinreißen lassen, dazu zu stimmen, hat aber schon vorher dann unterschrieben. Aber kein Dollar mehr. Kein Cent mehr. So, das hat er schon beim Tierarzt hinterlassen und so. Also bis dahin und dann ist aber Schluss mit lustig. Und man muss auch mal mit den Realitäten dieses Lebens klarkommen. Und jetzt kommt der Anruf ihres Tierarztes und wie es weitergehen soll mit ihrem Hund. Und sie hat natürlich immer das große Herz. Ne? Gucken wir uns mal an.
Operieren, um den Stress zu minimieren.
Schatz?
Ja?
Der Tierarzt will Sie morgen früh operieren.
Ich habe
festgestellt, dass die Herzgeräusche an die nicht zu denken gefallen ist. Ja. Ja, verstehe. Ja, natürlich. Die Narkose ist eine große Belastung für Ihr Herz, sagt er.
Wie stehen die Chancen, wenn er operiert?
Wie stehen die Chancen? 60-40.
Zu Ihren Gunsten?
Zu Ihren Gunsten?
Ja, es gibt keine Garantien, also das weiß man nie ganz genau.
Ja.
Also, möchten Sie, dass ich weitermache?
Oh ja, ich tue Sie ganz gut.
Aber ich muss Ihnen mitteilen, dass die Operation dann $10,000 kostet.
$10,000?
Ja.
Oh, das ist natürlich viel.
Aber ich weiß nicht, lass mich mal ein bisschen reden. Lass mich. Doktor, hier ist Mr. Carver. Hallo?
Hallo?
Was ist denn?
Das geht nicht. Hallo? Doktor, hier ist Mr. Carver. Tun Sie, was auch immer notwendig ist, um Dorothy zu retten. Egal, was ich unterschrieben habe, das Geld ist unwichtig.
Okay.
Tun Sie, was Sie für richtig halten.
Das
was?
Ich darf ja nicht spoilern und sag euch nicht, wie der Film ausgeht. Ruth and Alex heißt das. Ist ein sehr schöner Film, finde ich. Aber ist das nicht berührend? Im entscheidenden Moment trifft er die Entscheidung, was wirklich zählt. Aus seiner Situation heraus. Man muss sagen, sie sind gerade dabei, am Überlegen, ob sie ihre Wohnung für $1,000,000 verkaufen, okay? Okay, deswegen muss man die 10.000 ein bisschen in Relation zu uns setzen. Zu uns Normalsterblichen. Aber egal wie. Ich finde, was zählt wirklich? Das werden uns wenige Menschen und Organisationen in dieser Welt sagen. dass Barmherzigkeit zählt. Die meisten und vielleicht unser eigenes Herz wird sagen, Erfolg zählt, Geld, Reichtum, Macht, Leistung, Stärke, Rechte haben. Aber der Weltrichter und Weltherrscher sagt, ihr irrt euch, Barmherzigkeit zählt. Bei dem Thema Barmherzigkeit werden jetzt noch an zwei Details eingefügt, die aber interessant und auch wichtig sind. Das erste ist, wem wird hier Barmherzigkeit zugeeignet? Und Jesus macht das immer wieder in dieser Rede deutlich, dass es darum geht, was ihr einem meiner geringsten Brüder oder meinen geringsten Schwestern getan habt. Also, wem hat man hier was getan? Wem wurde Barmherzigkeit zugeeignet? Eine ganz spannende Frage. Jetzt geht es so ein bisschen in die Details. Er sagt nicht nur das große Thema, gib das Geld für die OP deines Hundes raus. Nein, manches Mal ist es vielleicht genau das Falsche. Man muss wirklich sagen, bisher und nicht weiter. So ist das Leben. Ja? Aber er sagt hier erstmal Barmherzigkeit ja, aber an seinen geringsten Brüdern und Schwestern. Das fügt er hinzu. Jetzt fragt man sich, Mensch, wer ist denn damit gemeint? Ich sage euch mal ein paar Textstellen. Matthäus Kapitel 11, Vers 11. Da geht es darum, dass wer im Reich Gottes ist, das ist ein Geringer. Wenn wir etwas mit Gott zu tun kriegen oder die Menschen, die etwas mit Gott zu tun kriegen und seinem Reich, was in Jesus da ist, die haben eine Eigenschaft. Nämlich, und das zieht sich durchs ganze Neue Testament durch, das sind die Kleinen und die Geringen. Deswegen konnte Jesus auch Kinder, die wir gerade in die Kindergruppen geschickt haben, konnte sie teilweise in die Mitte eines Gottesdienstes stellen und sagt, wenn ihr nicht werdet wie diese Kleinen, werdet ihr keinen Anteil an der Herrschaft Gottes haben. Wow. Deswegen konnte er die Kleinen und Geringen immer wieder in den Fokus, ins Zentrum rücken, um zu sagen, Leute, das seid ihr, wenn ihr mir nachfolgen wollt, wenn ihr Gott erleben wollt, in Kontakt kommen wollt, wenn Gott euer Vater werden soll, dann entscheidet euch zu so einer Art von Mensch, der um seine Mängel, um sein Scheitern, um seine Handicaps, um seine Schuld vor Gott Bescheid weiß. Und weiß, ja, ich bin nicht der große Zampano, sondern ich bin eigentlich klein und gering, weil ich all meine Unzulänglichkeiten weiß und kenne. Gott sieht uns nachher wieder was ganz anders und sagt, hey, du bist groß in meinen Augen. Aber erstmal sind das die Kleinen und die Geringen. Kapitel 12, Vers 50, Matthäus, da ist diese Geschichte, Jesus kommt mit seinen Geschwistern zusammen, seine Geschwister und seine Mutter kommen zu Jesus. Und es ist die große Frage, wer sind eigentlich die Brüder und Schwestern, genau die Frage, geringen Brüder und Schwestern, ne, von Jesus. Und da sagt er ganz einfach, nicht die Leiblichen, nicht die Leiblichen, das ist unsere leibliche Familie. Ja, soziale Kontakte sind wichtig, hat vor Gott einen hohen Stellenwert, aber hier sagt er, wer meinen Willen tut, der ist mein Bruder, meine Schwester. Also, hier wird es beschrieben, wenn jemand an Jesus hängt und ihm nachfolgt und bereit ist, seinen Willen zu tun, der wird von Jesus Bruder und Schwester genannt. Jetzt könnten wir das Ganze ausziehen, Kapitel 18, ab Vers 6 bis Vers 14, Kapitel 28, Vers 10, Kapitel 24, 9 bis 13, immer wieder merkt man, wer sind hier die Kleinen, die Geringsten seiner Brüder und Schwestern? Das sind die Menschen, die Jesus nachfolgen, die Gottes Willen tun wollen und tun, genauso wie es durch Jesus verkündet worden ist und Jesus den Weg geebnet hat. Das sind diejenigen, denen hier erstmal Barmherzigkeit angetan wird. Das macht im Zusammenhang auch sehr viel Sinn. Anfang der Endzeitrede, Kapitel 24, ab Vers 9, die Welt wird erschüttert, Kriege nehmen zu, Katastrophen nehmen zu, bevor Jesus wiederkommt, der Weltherrscher, das hatten wir, also diese ganzen Erschütterungen. Und ein Teil der Erschütterung führt dazu, dass die Jünger Jesu, die Nachfolger, verfolgt werden. Sie werden euch verfolgen. In alle Welt. Sie werden versuchen, euch alles zu nehmen. Euren Besitz, eure Familien, euer Hab und Gut, euer Leben. Sie werden euch verfolgen. Jetzt sind wir am Endzeit dieser Adventspredigten. Und Jesus kommt nochmal genau auf die Menschen zurück, die in dieser Endzeit, in der letzten Zeit, wo alles schlimmer wird, besonders viel Druck bekommen. Das ist das Volk Gottes. Und deswegen sagt er ganz zum Schluss nochmal, und diesen kleinen, geringen meiner Brüder, da kümmert euch drum. Da übt Barmherzigkeit. Und das zählt bei mir. Das schließt nicht aus, dass man auch von mir aus mal $10,000 für die OP eines Hundes ausgibt. Wenn das Barmherzigkeit ist, okay? Für dich? Das schließt nicht aus, dass wir sogar unsere Feinde lieben sollen. Da war Jesus ganz eindeutig. Aber in diesem Fokus, an dieser Stelle, geht es ihm darum nicht mal. Sondern er sagt, was zählt und was vor allem zählt. Und dann sagt er, dass er meinen geringsten Brüdern und Schwestern, die so unter Druck geraten, die so viel Elend und Not erleben, dass er denen gegenüber Barmherzigkeit übt und Gastfreundschaft und Aufnahme, den anderen Menschen auch, bis hin zu den Feinden Gottes, aber erstmal denen. Das möchte er sagen. Und bei dem Thema Barmherzigkeit fügt er noch etwas hinzu, und das macht diese Enderklärung dann nochmal deutlich, wo die dann sagen, wieso, wir haben dich doch gar nicht gesehen und so, ne? Wo haben wir dich gesehen und wo, du warst doch gar nicht hungrig. Ne? Und dann sagt er, ja, was ihr einen dieser meiner Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Was heißt das in Bezug auf Barmherzigkeit, auf meine Barmherzigkeit? Wenn ich es berechnet mache, ist es verkehrt. Was Jesus mit dieser weiteren Geschichte, mit diesen Episoden da klar machen möchte, ist, das sind Leute, die durch Jesus im Herzen selber motiviert sind, Barmherzigkeit zu üben. Nicht, weil sie was dafür bekommen, sondern sie haben es in sich und entscheiden sich immer wieder neu, es zu leben und zu üben und zu tun und zu machen. Und er sagt, diese Art von Barmherzigkeit zählt. Die ihr vor allem meinen geringsten Brüdern gebt, erstmal und dann darüber hinaus aller Welt, aber denen. Und die so geschieht ohne Berechnung, selbstlos. Einfach weil es einen bewegt und das Herz umdreht und weil man sagt, komm, wir machen was. Ich mach was. Wir tun was. Normalerweise werden wir älter. Mir wird das immer wieder bewusst, deswegen wiederhole ich das. Und normalerweise werden wir älter und wir werden mal noch. Normalerweise träger, bequemer, ja, wenn man so in die Prospekte so der Kreuzfahrten guckt und so, ne, sagen wir, das sind nicht die 30-Jährigen oder so, ne, sondern ne, das ist so älter und träger und bequemer. Wie wird man noch? Schwächer, weiser natürlich, selbstgefälliger. Ich habe aber recht. Und das fängt nicht erst mit 70 an, das fängt schon auch ab 40 an. Ich weiß langsam, was ich noch machen will und was nicht. Okay? Okay? Und das mache ich nicht mehr mit. Und das lass mir auch nicht mehr sagen. Und der kann von mir aus das machen, aber soll sein Scheiß dann gefälligst alleine machen, ohne mich? Rechthaberischer. Normalerweise werden wir so. Und Jesus sagt, werdet älter und barmherziger. Das Ergebnis im letzten Satz zusammengefasst. Also wir haben den Richter, wir haben das Urteil und die Urteilsbegründung, und jetzt, Vers 46, wird nochmal das Ergebnis der ganzen Sache zusammengefasst, die Konsequenz, die Folge. Auf diese also wartet die ewige Strafe. Die anderen aber, die den Willen Gottes getan haben, empfangen das ewige Leben. A oder B. Die Folgen. Ewig. Ich meine, wie lange ist ewig? Wenn in der Bibel das Wort ewig drin vorkommt, ist das nicht nur zeitlich gemeint. Ewigkeit ist nicht nur ein Quantitätsbegriff, also von Länge. Ewig ist auch immer ein Qualitätsbegriff von Tiefe. Auf die einen wartet das ewige Leben, auf die anderen die ewige Strafe. Ja, also ich sage euch das mal, wenn das jetzt nicht in der Bibel drin stehen würde und der Weltherrscher selbst das sagen würde, sollte man am besten diesen Satz irgendwie rausstreichen oder so. Ne? Also irgendwie, ich meine, wer kann das beurteilen? kann einer von uns sagen, ja, stimmt, war ich schon dabei. Ich weiß es ganz genau. Tch, Haben wir alle keine Ahnung von. Wissen wir alle nicht. Aber es gibt einen, der als Weltherrscher auftritt und es sagt, ob es uns passt oder nicht, ob uns die Urteilsbegründung und die Kriterien der Barmherzigkeit, ob uns das gefällt oder nicht. Da ist jemand, der das so auftritt, das so verkündet und das Ergebnis so nennt, wer den Willen Gottes getan hat, das ewige Leben und der andere die ewige Strafe. Das Ende der Urteilsverkündung ist eigentlich ein Anfang. Danach geht es erst richtig los. Danach fängt das erst so richtig an. Da ist nicht irgendwie so bis dahin und dann Punkt, sondern er macht damit deutlich, Leute, was zählt, was wirklich zählt in meinem Sinne, das hat eine ewige Bedeutung. Das hört nicht mit dieser Welt auf, sondern was wirklich zählt, geht ewig weiter, wird auch in Ewigkeit zählen. Und er sagt das. Was machen wir jetzt damit? Ich habe so für mich gedacht, was bedeutet das so für meinen Jahresrückblick 2015? Wenn ich das so Revue passieren lasse, was ich getan habe, nicht getan habe, gemacht habe, was unterm Strich bei rausgekommen ist, wenn ich so meine Bilanzierung mache, nehme die Zahlen da zusammenschreibe und gucke, was da unten rauskommt oder so, ne? Was bedeutet das? Barmherzigkeit zählt? Was bedeutet das für meinen Ausblick auf 2016? Nicht den Rückblick 2015, sondern Ausblick 2016. Meine Jahresplanung, Aktionsplanung. Was bedeutet das für mein Verhalten in dieser Woche? Barmherzigkeit zählt. Das kann tausend und eine Möglichkeit bedeuten. Und es geht immer darum, dass du deine Möglichkeit erwischt und ich meine. Und für den einen bedeutet es von mir aus wirklich $10.000 für eine OP eines alten Hundes auszugeben. Sei es drum. Muss ich das richten? Wer bin ich? Wenn das die Art ist von Barmherzigkeit, die Gott sich gedacht hat, dann wird sie zählen. Und vielleicht hat er es auch weniger wegen dem Hund gemacht, sondern mehr wegen seiner Frau und der Liebe zu seiner Frau. Und hat seine eigene Rechthaberei und seinen Realismus und Besonnenheit endlich mal aufgegeben. Und ist über seinen Schatten gesprungen und hat gesagt, nein, Barmherzigkeit zählt. Auch nicht nur Vernunft. Barmherzigkeit zählt. Gib meinem Herzen Ruck. Was bedeutet das für dich und für mich in Bezug auf dieses Jahr, nächstes Jahr oder diese Woche? Lieber Vater, vielen Dank, dass du uns das so deutlich machst. Barmherzigkeit zählt. Und du bist ja der Erste der und der Größte in Sachen Barmherzigkeit. Und du sprichst uns das jetzt nochmal zu, dass du einen barmherzigen Blick auf uns hast. Du siehst unsere Kleinheit, das Geringe an uns. Und in dir löst es Liebe und Zuneigung und Barmherzigkeit aus. Und das, was bei dir zählt, was du lebst durch Gnade und Vergebung und Annahme und Beschenken, da nimmst du uns mit rein und sagst, lasst uns Barmherzigkeit leben. Danke für diesen Adel, für dieses Vorrecht. Und danke, dass das eine Geschichte ist, die nicht nur kurzfristig da ist, sondern bis in alle Ewigkeit geht. Und in Ewigkeit immer noch Bestand haben wird. Und so segne uns mit diesem Blick für Barmherzigkeit von dir und in unserem Alltag, wo wir es weitergeben können. Wo du einen kleinen, einen geringen Bruder, eine geringe, kleine, schwache Schwester schickst, die Hilfe braucht. Und wir es einfach von dir her weitergeben. Segne uns damit. Amen.